Ich bedanke mich für die freundliche Begrüßung. Man kann den Eindruck haben, dass Calvin vielleicht doch ein Ungar gewesen sei. Das habe ich in einem Interview kürzlich gelesen. Und als der hier anwesende Präsident des Komitees gefragt wurde, ob das denn stimme, hat er vielsagend gelächelt, aber es nicht verneint. Jetzt gerade haben wir ein Referat gehört über die Ausbreitung des Calvinismus in den Niederlanden. In Deutschland ist es total anders. Darum heißt mein Vortrag auch die Spur Calvins. Es ist eine Fallstudie zur geschichtlichen, aber auch zur aktuellen Bedeutung von Calvins Theologie in der deutschen Provinz. Um die Wirkungen zu beschreiben, die Calvin auf die Entwicklung der Reformation in Nordwestdeutschland genommen hat, muss man sich auf Spurensuche begeben. Bei der Beschäftigung mit diesem Thema habe ich nämlich die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass die reformierten Gemeinden in Ostfriesland und in den benachbarten Regionen in Nordwestdeutschland durch und durch calvinistisch geprägt sind, ohne dass eine lebendige und dauerhafte Beziehung dieser Gemeinden oder ihrer Pastoren zum Genfer Reformator festzustellen ist. Eine gerade erst im Zusammenhang mit dem Calvin-Jubiläum gemachte Entdeckung scheint dieser Beobachtung zu widersprechen. Anlässlich der Übertragung eines Fernsehgottesdienstes aus der Johannes-Alasko-Bibliothek in Emden zur Eröffnung des Jubiläumsjahres Anfang Februar hat sich der Kirchenhistoriker Achim Detmers auf die Suche nach Hinweisen auf Calvins Beziehung zu Emden und Ostfriesland gemacht. Und er ist in der Bibliothek auch fündig geworden. Unter einer größeren Zahl von frühen Schriften Calvins fanden sich zwei, die den Genfer Reformator in eine direkte Beziehung zu Emden bringen. Im Jahr 1445 richtet Calvin, bestens informiert übrigens über den Fortgang der bereits sehr früh von der schweizerisch-oberdeutschen Theologie beeinflussten Ostfriesland, insbesondere von Zwingli und Buzer, richtet er einen Brief an die ostfriesischen Pastoren und widmet wörtlich den treuen Dienern Christi, welche in Ostfriesland die reine Lehre des Evangeliums verkünden, die lateinische Übersetzung des Genfer Katechismus von 1542. Professor Heron hat gestern in seinem Beitrag auf diesen Punkt schon hingewiesen. Angesichts des sehr persönlich gehaltenen Schreibens Calvins, dem auch zu entnehmen ist, dass die Übersendung des Katechismus auf eine Anfrage aus dem Kreis der dortigen Pastoren zurückgeht. Angesichts dieses Tatbestandes drängt sich die Frage auf, warum dieser wichtige Brief aus Genf offensichtlich weithin in Vergessenheit geriet, jedenfalls keinen dauerhaften Niederschlag gefunden hat. Ein Grund für die geringe Wertschätzung des Genfer Katechismus könnte sein, dass er von den Empfängern in Ostfriesland gar nicht nur gut geheißen wurde. Die frühere Auffassung Calvins vom Sakrament habe ihnen viel besser gefallen, heißt es in einem Brief des Überbringers Gerhard Tom Kamp an Heinrich Bullinger. Und die Antworten Calvins auf die Katechismusfragen seien viel zu schwierig für die Unterweisenden. Vielleicht hat auch schon die Übersendung dieses Katechismus in der Form eines bischöflichen Synodalschreibens bei den ganz prinzipiell gegen das Bischofsamt eingestellten Ostfriesen Unmut ausgelöst. So jedenfalls die Vermutung von Detmers. Jedenfalls erarbeiten sie sehr bald einen eigenen, den großen Emder Katechismus, nämlich von 1546. Der Text dieses Katechismus ist maßgeblich von dem polnischen Adligen, wir haben seinen Namen auch verschiedentlich schon gehört, von Johannes Alasko mitverfasst worden. Er war 1542 von der Landesherrin Gräfin Anna zum Superintendenten des Landes eingesetzt worden mit dem Auftrag, das ostfriesische Kirchenwesen zu ordnen. Alasco hatte sich im Streit mit dem lutherischen Hamburger Hauptpastor Westphal um das Abendmahlsverständnis an Calvin gewandt mit der Bitte, eine Gegenschrift zu dessen Schrift Farrago Confusarium zu verfassen, das die Bemühungen um Verständigung von Alasco und Calvin verächtlich machte. Erst nach einer weiteren Eskalation dieses Streites fand Calvin sich dann dazu bereit und er schrieb 1554 einen zweiten Brief nach Emden, eben an Johannes Alasco. Bei der Veröffentlichung in dem Jubiläumsjahr 2002 von Henning P. Jürgens Johannes Alasco in Ostfriesland stand natürlich Alasco im Mittelpunkt des Interesses. Hatte er doch in den schwierigen Auseinandersetzungen vor Ort die Emder Kirchenordnung durchgesetzt. Und die war ganz nach dem Genfer Vorbild Calvins gestaltet. Ein typischer Vorgang für die Folgezeit. Wie in diesem Fall durch Johannes Alasco sind die entscheidenden Impulse Calvins durch Schüler des Genfer Reformators in die Region vermittelt worden. In dem andauernden Streit um das Abendmahlsverständnis rückten, begleitet von politischen Auseinandersetzungen der Landesherren, die Konfessionen in Ostfriesland auseinander. Und die reformierte Seite kam unter den prägenden Einfluss calvinistischen Denkens. So ein Zitat aus einem Band von Rauhaus. Die treibende Kraft in der Vermittlung dieser Prägung war Menso Alting, seit 1575 Pastor in Emden. Ihm gelang es, mit dem Emder Kirchenrat und der Predigersynode, dem Cötus, die Stadt Emden und den westlichen Teil Ostfriesland nach ständisch-calvinistischen Maßstäben zu formen. Die calvinistische Prägung ist weder in Ostfriesland noch in den benachbarten Regionen in Nordwestdeutschland, in denen es reformierte Gemeinden gab, geschichtlich geradlinig verlaufen. Die Entwicklung der Reformation in der Grafschaft Bentheim zum Beispiel waren 44 Jahre lang eben abhängig vom Fürstenhaus lutherisch bestimmt, bis sie von 1588 durch den jungen Landesherrn Graf Arnold II., der in Straßburg mit Gedanken Calvins bekannt wurde, zu einer reformierten Landeskirche umgeformt worden, die dann auch zum Teil unter schweren Anfeindungen, etwa durch den wieder zum römischen Glauben konvertierten Grafen Ernst Wilhelm, aber doch ihre synodale und konsistoriale Struktur beibehalten konnte. Noch viel häufigere Umwege oder gar Brüche, wesentlich bedingt durch den beinahe ständigen Herrschaftswechsel in der Region, ist die Entwicklung in der Grafschaft Lingen verlaufen. Spuren calvinistischen Denkens oder der Prägung sucht man in vielen Berichten vergebens. Umso überraschender dann die Bemerkung über die Hohe Schule in Lingen, die nach dem Vorbild der Genfer Akademie aufgebaut worden sei. Zu den Mächten, die des Öfteren in der Grafschaft oder Niedergrafschaft Lingen die Macht innehatten, gehörten die niederländischen Oranier, die jeweils in ihren drei Herrschaftszeiten den Aufbau reformierter Gemeindestrukturen förderten. Die Nähe zu den Niederlanden war aber schon vorher in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts von großer Bedeutung für die Vermittlung calvinistischer Prägung für die reformierten Gemeinden in Nordwestdeutschland gewesen. Nach dem Angriff des spanischen Herzog Alba auf die Niederlande, der ab 1566 die Teilung der Niederlande einleitete, flüchteten viele Reformierte insbesondere in die Hafenstadt Emden, die für diese Flüchtlinge aus den Niederlanden durchaus eine vergleichbare Funktion hatte wie Genf für die Flüchtlinge aus Frankreich. Wegen der politischen Wirren im eigenen Land trafen sich Vertreter reformierter Gemeinden aus den Niederlanden erstmals 1568 zum sogenannten Weseler Konvent, also im niederrheinischen Ausland, und dann 1571 in Emden zu ihrer ersten Synode. An dieser Emder Synode nahmen keine offiziellen Vertreter der örtlichen und ostfriesischen Gemeinden teil. Dennoch waren die Ergebnisse der Synode nicht nur für die niederländischen Gemeinden von ausschlaggebender Bedeutung, sondern waren in der Folgezeit, insbesondere in ihrer vorbildlichen Kirchenordnung, auch für die reformierten Gemeinden in ganz Nordwestdeutschland prägend. Emden wurde damit zum Zentrum des nordwesteuropäischen Calvinismus und nicht von ungefähr später auch als Genf des Nordens bezeichnet. Der erste von der Emder Synode 1571 beschlossene Grundsatz für die Ordnung des Zusammenlebens: keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste, kein Diakon über andere Diakone den Vorrang oder die Herrschaft beanspruchen, sondern sie sollen lieber auch dem geringsten Verdacht und jeder Gelegenheit aus dem Weg gehen. Dieser Grundsatz ist stilbildend, auch für die in der Ausgestaltung der synodal-presbyterialen Ordnung durchaus unterschiedlichen Kirchenordnungen gewesen und ist fast wortwörtlich in die bis heute verbindlichen Verfassungsgrundsätze der evangelisch-reformierten Kirche in Nordwestdeutschland von 1974 aufgenommen worden. Die kurz skizzierten reformierten Kirchengebiete sind erst 1882 auf königlichen Erlass hin zusammen mit einer Reihe anderer Gemeinden in anderen Regionen zur evangelisch-reformierten Kirche in Nordwestdeutschland zusammengeschlossen worden. Die deutlich calvinistische Prägung dieser Kirche kommt schon darin zum Ausdruck, dass sie dezidiert allein auf Jesus Christus gründet, ihren Herrn, wie es in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes bezeugt wird. Diese Bezogenheit allein auf die Schrift zeigt sich auch in der Kennzeichnung der Bekenntnisschriften, die nur wörtlich vorbehaltlich weiterführender schriftgemäßer Glaubenserkenntnis Gültigkeit haben. Und dann wird als erste Bekenntnisschrift der Heidelberger Katechismus von 1563 genannt, der in hohem Maße für die Vermittlung calvinistischer Gedanken verantwortlich war und heute auch noch ist. Zwar wird er zunehmend in verschiedenen Gemeinden als Unterrichtsbuch aus dem Konfirmandenunterricht verdrängt, aber in vielen Gemeinden werden die Fragen und Antworten des Heidelbergers immer noch gemeinsam im Gottesdienst gelesen. Und insbesondere in der Grafschaft Bentheim wurden die bis 1918, wie ich aus eigenem Erleben weiß, jeweils in den Nachmittagsgottesdiensten auch Fragen aus dem Katechismus in sogenannten Lehrpredigten ausgelegt. Neben dem Heidelberger Katechismus wird die theologische Erklärung von Barmen in der Verfassung als Bekenntnisschrift aufgeführt. Die theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der deutschen evangelischen Kirche formuliert in sehr prägnanter Form die Grundwahrheiten des biblischen Zeugnisses gegenüber den Irrlehren der damaligen sogenannten deutschen Christen. Diese Erklärung wurde am 30. Mai 1934 nicht nur von den Reformierten und Unierten, sondern auch von den lutherischen Delegierten der ersten Bekenntnissynode in Barmen angenommen, obwohl sie ja sehr deutlich die Handschrift des reformierten Theologen Karl Barth trug, der bereits zur freien reformierten Synode zu Beginn des Jahres 1934 einen vergleichbaren Text vorgelegt hatte. Ähnlich wie der Heidelberger Katechismus im 16. Jahrhundert zielte der Text von Barmen auf die Zustimmung aller konfessionell geprägten Mitglieder der deutschen evangelischen Kirche. Und er erreichte diese Zustimmung auch mit klaren reformatorischen Grundeinsichten. Jesus Christus als das eine Wort Gottes, als Zuspruch und Anspruch, als gegenwärtig Handelnder in der christlichen Gemeinde, die als Ganze den ihr anvertrauten und befohlenen Dienst ausübt. Allerdings blieben manche Aussagen, vor allem im Hinblick auf die politische Dimension dieser Thesen, in der kirchlichen Restaurationsphase nach 1945 nicht unumstritten. Die Barmer Thesen galten vielen Lutheranern als zu calvinistisch. Und nicht zufällig sind sie nur in die Verfassung der evangelisch-reformierten Kirche als Bekenntnisschrift aufgenommen worden. Erst jetzt, zum 75. Geburtstag, 30. Mai 09, ist erstmalig eine gemeinsame Arbeitshilfe zur Barmer theologischen Erklärung auf der Ebene der evangelischen Kirche in Deutschland herausgebracht worden. Karl Barth und seine Schüler wie etwa der langjährige Inhaber des reformierten Lehrstuhles in Göttingen, Otto Weber, haben sozusagen auf der Spur Calvins ganze Generationen von reformierten Pastoren und auch die reformierten Gemeinden geprägt. Damit ist aber noch nicht hinreichend die Frage beantwortet, warum es kaum ein direktes Interesse an dem Genfer Reformator gab und sich viele dieser Theologen kaum mit Leben und Werk Calvins auseinandergesetzt haben. Auf der Tagung der Universität Tübingen im November letzten Jahres zum Thema Calvin und Calvinisten in Ungarn und Siebenbürgen, das war die einzige Tagung im westlichen Bereich zu dem Calvinismus in Osteuropa. Auf dieser Tagung verwies Heinz Schilling in seinem Referat über Calvin und Calvinismus in europageschichtlicher Perspektive auf die nur schwach ausgeprägte Memorialkultur hin, da Calvin sich nicht, wie Luther, zur nationalen Identifikationsfigur geeignet habe. In der Tat ist ein ganz wesentlicher Grund für die Calvin-Vergessenheit, wie Schilling formuliert, dass Calvin eben kein volkstümlicher Reformator war, wie Martin Luther, sondern als kühler und strenger Lehrer der Kirche erschien. Dessen elegantes und geschliffenes Französisch die deutschsprachigen Christen in der Regel auch gar nicht wertschätzen konnten. Ein weiterer wichtiger Grund ist das extrem verzerrte Bild, das jedenfalls in Deutschland vom Genfer Reformator gezeichnet worden ist. Calvin habe in Genf ein Spitzelsystem errichtet und dort gleichsam theokratisch regiert. Er habe sich seiner Gegner auf brutale Weise entledigt und sei dabei, im Falle Servets, vor Mord nicht einmal zurückgeschreckt. Und er habe den Kapitalismus gefördert, weil er Eigentum als Zeichen göttlicher Erwählung angesehen habe. Insbesondere durch die Deutung des Soziologen Max Weber Anfang des 20. Jahrhunderts von Calvin als dem Begründer des Kapitalismus sei die Calvin-Vergessenheit noch verstärkt worden, meint Schilling. Und auch ganz eindeutige, ausführliche Widerlegungen der Calvinismus-Kapitalismus-Thesen haben Meinungsmacher, wie etwa den Chefredakteur der Wochenzeitschrift Christ in der Gegenwart, nicht davon abgehalten, sie weiterhin auch in diesem Jahr noch zu verbreiten. Die Vertreter der kleinen reformierten Minderheit in dem wesentlichen, doch von der lutherischen Reformation geprägten Deutschland hatten kaum eine Chance gegen die Fülle massiver Vorurteile gegenüber Calvin und gegenüber dem Calvinismus anzukommen. Sie sahen aber auch nicht die Notwendigkeit, sich auf einen Kampf darum einzulassen. Sie waren ja als reformierte Theologen nicht auf Calvin als Person fixiert. Und sie waren in dieser Situation auch froh, nicht alle Eigenheiten und Eigentümlichkeiten des Genfer Reformators und erst recht nicht des Calvinismus verteidigen zu müssen. Ihre Vermittler des calvinistischen Erbes, Karl Barth und die schon genannten Schüler, wie etwa Otto Weber, aber auch Walter Kreck, Jürgen Moltmann, Hans-Joachim Krauss, sie waren ihnen dabei auch behilflich, die schwerer verdaulichen Lehrstücke Calvins, wie die von der doppelten Prädestination oder auch die Praxis der Kirchenzucht in Genf annehmbar zu machen. Nur auf diesem Hintergrund ist erklärlich, dass sich eine große Zahl auch reformierter Theologen nach 45 kaum direkt mit Calvin auseinandergesetzt haben, obwohl sie seine Impulse sehr wohl aufgenommen und in ihren Gemeinden und in ihrer Kirche auch zur Geltung gebracht haben. Wenn sie nicht bei Otto Weber oder etwa der Nachfolgerin Hannelore Ehrhardt in Göttingen studiert haben oder vielleicht rechtzeitig in Erlangen, hatten sie auch kaum eine Chance, an einer der staatlichen Fakultäten in Deutschland Vorlesungen zu Calvin zu hören. Das aktuelle Jubiläumsjahr zum 500. Geburtstag hat nun ein ungeahntes Interesse auch an der Person des Genfer Reformators hervorgerufen. Es gibt keine Gemeinde in der evangelisch-reformierten Kirche, die keine Veranstaltung oder keine Ausstellung zum Calvinjahr organisiert hat. Aber nicht nur in dem kleinen reformierten Bereich, sondern ebenso von den unierten Kirchen und darüber hinaus werden Kongresse zum Leben und Werk Calvins durchgeführt. Gemeinsam mit dem Reformierten Bund hat die Evangelische Kirche in Deutschland ein gemeinsames Internet, ein eigenes Internetportal eingerichtet, auf dem die kaum mehr überschaubare Fülle von Materialien und Terminen zum Calvinjahr aufgeführt wird. Und gemeinsam mit dem Historischen Museum in Berlin hat sie eine umfassende Ausstellung zum Thema Calvinismus und Europa ausgerichtet, die von dem niederländischen Ministerpräsident Ende März eröffnet wurde. Das überwältigende Interesse an Calvin und am Calvinismus ist insofern erstaunlich, als es gar nicht zu dem seit Jahren vorherrschenden Trend in Deutschland passt, konfessionelle Prägungen eher zu unterdrücken. Evangelisch aus gutem Grunde lautet das Motto in den unierten Kirchen. Insbesondere in den unierten Kirchen, die die Eigenständigkeit der reformiert geprägten Gemeinden in ihrem Bereich zunehmend einschränken, wenn es finanzielle oder organisatorische Probleme gibt. Warum muss es denn überhaupt noch reformierte Gemeinden in einer unierten Kirche geben, die ja doch die wesentlichen Aspekte Calvins und calvinistischer Theologie insbesondere in ihrer synodal-presbyterialen Struktur übernommen hat? Aber auch in Gemeinden der evangelisch-reformierten Kirche und in ihrer Pastorenschaft ist das konfessionelle Bewusstsein ja seit Jahren eher rückläufig. Im Vordergrund des Interesses in der praktischen Gemeindearbeit steht das Bemühen, aktuell zu sein und mit den pastoralen Angeboten auch zu landen, auch anzukommen. Ob das erstaunlich starke Interesse an Calvin und an seinen Impulsen für die Gemeinde und Kirche heute eine nachhaltige Wirkung hat und mehr ist als nur ein Strohfeuer zum Jubiläum, das wird sich sehr schnell in dem vor kurzem angestoßenen Prozess zur Neustrukturierung der Kirchenlandschaft in Deutschland zeigen. Nach verschiedenen regionalen Bemühungen, insbesondere in den schwach strukturierten evangelischen Kirchen in Ostdeutschland, zu lebensfähigen kirchlichen Einheiten zu kommen, hat der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland mit einem Impulspapier, genannt Kirche der Freiheit, eine koordinierte Aktion gestartet, die angesichts der demografischen und finanziellen Entwicklung in den Landeskirchen eine Reihe von Kriterien für die Gestaltung kirchlichen Lebens entwickelt und dabei auch Vorgaben für sogenannte lebensfähige kirchliche Einheiten benennt. Wenn in dem Papier als ein Ziel formuliert wird, dass es im Jahr 2030 nur noch zwischen 8 und 12 Landeskirchen von jetzt 22 geben sollte, die an den Grenzen der Bundesländer orientiert sein sollten und jeweils nicht unter 1 Million, das müssen Sie hier mal hören, in Ihren Kirchen, in Siebenbürgen oder auch in Ungarn, keine Kirche sollte unter 1 Million Kirchenmitglieder haben, dann erschien das als eine mittelfristige Perspektive, die die kleinen Landeskirchen, wie etwa die reformierte Kirche mit weniger als 200.000 Mitgliedern, in ihrer Vorläufigkeit noch nicht erschrecken musste. Aber der 2006 gestartete Prozess ist längst schon über die Diskussionsphase hinausgewachsen. Nachdem die bislang eigenständige kleine Kirche in der Oberlausitz integriert worden ist in die evangelische Kirche von Berlin-Brandenburg-Oberlausitz, sich danach 2 konfessionell unterschiedliche Kirchen, die unierte Kirche, Kirchenprovinz Sachsen und die lutherische Kirche von Thüringen, zur evangelischen Kirche in Mitteldeutschland zusammen vereinigt haben, steht jetzt bereits eine weitere Fusion ins Haus zwischen der westlichen nordelbischen Kirche und den beiden östlichen lutherischen Kirchen Mecklenburg und Pommern. Und vor wenigen Wochen ist nun auch ein rein westlicher Prozess zur Vereinigung angestoßen worden. Und zwar ein Prozess, der grundlegende Auswirkungen für die evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland hat oder haben kann. Nämlich die Umwandlung der bisher in einer Konföderation zusammengeschlossenen 5 eigenständigen Landeskirchen in Niedersachsen zu einer niedersächsischen evangelischen Kirche. Schon aus strukturellen Gründen erscheint ein Zusammenschluss in dieser Hinsicht schwierig, weil zur evangelisch-reformierten Kirche auch reformierte Gemeinden in anderen Bundesländern gehören. Aber viel grundlegender ist doch die inhaltliche Problematik, dass nämlich die evangelisch-reformierte Kirche ein anderes Konzept von Kirche hat als die anderen lutherisch geprägten Landeskirchen. Die evangelisch-reformierte Kirche hat ein anderes Bekenntnis als die anderen, eine eigene Tradition und auch ein besonderes Profil, formuliert der Kirchenpräsident Jan Schmidt in einer ersten Stellungnahme. Und er stellt klar, dass die nächste Synode auch gar nicht über eine Fusion entscheiden könne, da die Verfassung verlange, dass in schwerwiegenden Fragen die Gemeinden am Entscheidungsprozess beteiligt werden. Das ist auch gar nicht anders möglich, da die evangelisch-reformierte Kirche in gut kalvinistischer Tradition als synodale Gemeinschaft nach Gottes Wort reformierter Kirchengemeinden eine evangelische Gemeindekirche ist. In der aktuellen Verfassung ist diese Bestimmung bereits im Namenszusatz zum Ausdruck gebracht. Synode evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland. So steht in der Tat mit der Herausforderung der Kirchenfusion in Niedersachsen die Tragfähigkeit der kalvinistischen Prägung der evangelisch-reformierten Kirche mit ihrem Konzept einer Gemeindekirche auf dem Spiel. Reformierte Theologen waren nach 1945 ganz wesentlich an der Erarbeitung der Arnoldshainer Thesen beteiligt und haben danach den Prozess mitinitiiert zur Entwicklung der Leuenberger Konkordie von 1973, die die volle Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft unter den lutherischen, unierten und reformierten Kirchen in Europa ermöglicht, aber gerade nicht die unterschiedlichen konfessionellen Profile einebnen will. Die Frage eines organisatorischen Zusammenschlusses einzelner Kirchen, heißt es Ziffer 44 der Konkordie, kann nur in der Situation entschieden werden, in der diese Kirchen leben. Und bei der Prüfung dieser Frage wird als erster Gesichtspunkt genannt, wörtlich, eine Vereinheitlichung, die die lebendige Vielfalt der Verkündigungsweisen, des gottesdienstlichen Lebens, der kirchlichen Ordnung und der diakonischen wie gesellschaftlichen Tätigkeit beeinträchtigt, würde dem Wesen dieser Erklärung widersprechen. Die Frage ist allerdings, wie die lebendige Vielfalt in Kirchenfusionen erhalten bleiben oder für die eine Kirche Jesu Christi fruchtbar gemacht werden kann. Schon bei der Bildung von Unionskirchen in Deutschland, die von den reformierten Gemeinden stets gefördert worden sind, sind die Erfahrungen nicht ermutigend. In der Regel befanden sich reformierte Gemeinden in der Minderheit und waren nach ihrem kalvinistischen Selbstverständlich ja auch nicht vorrangig auf die Erhaltung der eigenen Prägung aus und nicht auf die Abgrenzung von den anderen Konfessionen. Damit aber haben sie häufig zur Auflösung eigener organisatorischer Struktur beigetragen. In den letzten Jahren haben bei den durch den Rückgang von Mitgliedern und Finanzen erzwungenen Zusammenlegungen von ehemals reformierten Gemeinden viele ihre Eigenständigkeit verloren. In der großen evangelischen Kirche vom Rheinland, die uniert geprägte Kirche, gibt es nur noch eine einzige eigenständige reformierte Gemeinde, nämlich Ronsdorf bei Wuppertal. Bei der jetzt in Niedersachsen angestoßenen Fusion von vier lutherisch geprägten Landeskirchen mit der evangelisch-reformierten Kirche, deren Einzugsgebiete sich zudem noch überschneiden, scheinen die Chancen für die Gemeinde der reformierten Kirche noch viel geringer, eine organisatorische Eigenständigkeit und damit die Basis zu behalten, ohne die es kaum möglich ist, das Konzept einer Gemeindekirche umzusetzen und zu leben. Wenn sich die Gemeinden der reformierten Kirche auf die Klausel der Leuenberger Konkordie zurückziehen, nach der bei rechtlichen Zusammenschlüssen die Entscheidungsfreiheit der Minoritätskirchen nicht beeinträchtigt werden darf, dann müssen sie sich für den Aufbau des Zusammenschlusses in Niedersachsen, des bestehenden, stark machen. Aber zugleich müssten sie auch einen Prozess zur Profilierung des eigenen Beitrages für die evangelische Kirche in Niedersachsen leisten, um nicht nur zu verdeutlichen, warum die Gemeinden ihre organisatorische Eigenständigkeit nicht aufgeben können, sondern um zugleich deutlich zu machen, worin denn ihr besonderes Kirchesein für die Gemeinschaft der evangelischen Kirchen in Niedersachsen, warum und worin es unverzichtbar ist. Mit anderen Worten, die Gemeinden müssen neuerlich auf der Spur Calvins und seiner Vermittler die biblischen Grundeinsichten zum Verständnis der Kirche Jesu Christi reflektieren und aktualisieren. wie etwa, erstens, dass die Universalität der einen Kirche sich geschichtlich immer nur lokal gestaltet. Das heißt, sie erscheint in einer Vielzahl von nach unterschiedlichen Erfordernissen gestalteten Kirchen, die ihre Universalität darin wahren, dass sie sich alle zu der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche bekennen. Die Gemeinde vor Ort ist Kirche Jesu Christi im vollen Sinne und nicht lokaler Ableger der Landeskirche und regelt darum ihre Angelegenheiten selbstständig. Zweitens, dass die Ordnung der Kirche Jesu Christi nicht beliebig ist, sondern den Rang eines Bekenntnisses hat, weil die Gemeinde mit ihrem Glauben, so in der Barmer Erklärung, wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft, wie mit ihrer Ordnung zu bezeugen hat, dass sie allein sein Eigentum ist. Das meint aber nicht eine unveränderliche Ordnung, sondern eine der Botschaft der Kirche entsprechende Ordnung. Die evangelisch-reformierte Kirche als synodale Gemeinschaft der nach Gotteswort reformierten Gemeinden versteht sich als bekennende evangelische Gemeindekirche. So Paragraph 4 der Verfassung. Drittens, dass sich aus der gemeinsamen Gliedschaft am Leib Christi keine Über- und Unterordnungen zwischen Gemeindegliedern ergeben. Dass vielmehr das vierfach unterteilte Amt mit Pastoren, Lehrern, Ältesten und Diakonen ein kollegiales Amt mit einer funktionalen Differenzierung darstellt. Das beinhaltet zum Beispiel, dass die Gemeinden ihren Pfarrer oder ihre Pfarrerin auf Vorschlag des Präsbyteriums frei wählen können, aus allen wählbaren Predigerinnen und Predigern. Zum Schluss, wichtig wird in den Verhandlungen in Niedersachsen sein, dass die angedeuteten Elemente und weitere andere Punkte zur Profilierung der bekennenden evangelischen Gemeindekirche nicht in Abgrenzung zu den anderen lutherisch geprägten Landeskirchen zu formulieren sind, sondern so, dass diese sie nicht nur als legitime Alternative akzeptieren können, sondern sie als unaufgebbaren Reichtum wertschätzen, der nur in eigenständiger Struktur lebendig bleiben und für die Gemeinschaft der Kirchen, der evangelischen Kirchen, fruchtbar machen kann. Die Bestrebungen nach mehr Einheit innerhalb der evangelischen Kirche in Deutschland richten sich keinesfalls auf eine wie auch immer gestaltete Uniformität, so heißt es in dem sogenannten Verbundenheitsmodell der evangelischen Kirche in Deutschland. Das Motto dieses Prozesses lautet, so viel Einheit wie möglich, aber so viel Unterschiede wie nötig. Dieses sogenannte Verbundenheitsmodell wurde soeben mit der Konstituierung der neuen Synode der evangelischen Kirche in Deutschland in Würzburg umgesetzt. Auf dieser Ebene kommen die reformierten Gemeinden wie auch die beiden reformiert geprägten Landeskirchen, neben der evangelisch-reformierten Kirche auch die lippische Landeskirche, schon gar nicht mehr als eigenständige Größen vor, sondern nur als integrierter Bestandteil der Unierten, der Union evangelischen Kirchen. Darum ist es zur Erhaltung der Vielfalt der unterschiedlich evangelischen Traditionen so wichtig, dass die in der Spur Calvins geprägte evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland ihre organisatorische Eigenständigkeit behält. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.